Ihr hört uns gerade im Podcast Zumutung Kurswechsel, ein Podcast über Nachhaltigkeit, komplexe Systeme und den Mut, etwas zu verändern. In diesem Podcast sprechen wir über offene Online-Kurse, über Menschen und über Projekte, die tatsächlich etwas verändern wollen. Wir erklären, wir diskutieren, hinterfragen und wollen euch am liebsten damit anstecken, mitzumachen und mit uns etwas zu bewegen. In den ersten 5 Folgen wollen wir euch mitnehmen durch eine Reihe von Online-Kursen, die wir in den letzten 1,5 Jahren zum Thema Nachhaltigkeit umgesetzt haben. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, warum der Weg zu mehr Nachhaltigkeit ein Transformationspfad ist, ein Trampelpfad, der zur Veränderung führt und auf dem man auch mal stolpern kann. Ein Grund für dieses Stolpern kann die Tatsache sein, dass Nachhaltigkeit ein sehr komplexes Thema ist. Liebe Claudia, herzlich willkommen zurück zum Thema Komplexität.
Hallo Ellen.
Ja, wir starten direkt mit der Frage, warum ist Nachhaltigkeit komplex?
Wir können uns das eigentlich schon allein am Wort Nachhaltigkeit einmal veranschaulichen. Und zwar hat das ja zum einen die Bedeutung, etwas ist dauerhaft beständig, aber, und das ist die Bedeutung, die zweite Bedeutung von Nachhaltigkeit, mit der wir uns eben hier beschäftigen, Nachhaltigkeit meint auch ökologisch, sozial und wirtschaftlich verantwortungsvoll, zukunftsorientiert, vorausschauend zu handeln, zu planen, zu organisieren. Und in diesem Dreiklang von Wirtschaft, Sozialem und Ökologischem steckt eigentlich schon eine erste Quelle für Komplexität, ne? Das gut in Balance zu halten. Es gibt verschiedene Modelle, die sich auch über die Gewichtung dieser drei Aspekte streiten oder das diskutieren. Und ja, das ist schon so ein erster Punkt, glaube ich, mit dem man anfangen kann.
Warum ist doch eigentlich alles schön, wenn ich ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltig bin? Ist doch eigentlich ganz einfach. Ich mache alles richtig gut und dann läuft die Laube.
Das wäre sozusagen der optimale Zustand. Kommt noch was weiteres hinzu. Und ich muss an der Stelle einmal hinaus in die Welt ein Dankeschön an die Studierenden der HAW senden, mit denen ich über mehrere Semester schon zum Thema Komplexität und Nachhaltigkeit arbeite. Und wir haben uns gemeinsam auf die Suche gemacht, was ist eigentlich, was macht das Komplexe von Nachhaltigkeit aus? Und haben verschiedene Dimensionen herausgefunden. Zum einen die, dass Nachhaltigkeit eben ein Zustand ist. Man kann schon sagen, etwas ist eben in Balance und ökologisch, sozial und wirtschaftlich in einem guten Verhältnis. Und gleichzeitig ist das aber eben kein Zustand, der in Stein gemeißelt ist, sondern es ist ein andauernder Prozess. Oder wie es in der Brundtland-Definition zugrunde gelegt wird, es ist eben ein konstanter Wandelprozess. Und auch dadurch wird es komplex natürlich, ne? Wenn man dieses Wechselverhältnis von Zustand und Prozess immer wieder sich vor Augen führen muss. Und vielleicht noch 2 weitere Aspekte. Kommt ein schönes Wort. Ich weiß, du magst Fremdwörter. Es gibt das schöne Wort Glokalität. Und das beschreibt das Zusammenspiel von globalen und lokalen Aspekten. Und genau das haben wir bei Nachhaltigkeit auch. Wenn wir anstreben, nachhaltig zu handeln, dann können wir natürlich nur lokal handeln, also in unserem Handlungsbereich. Aber wir tun es immer, und das ist sozusagen der Wert, der da drin steckt, immer mit dem Blick auf eine Wirkung, auf eine ökologisch-soziale sinnvolle Wirkung auf globaler Ebene.
Hast du dafür ein Beispiel?
Die Tomate im Schulgarten zum Beispiel. Also wenn ich in den Bereich Schulen gehe, aber das kann natürlich auch im privaten Kleingarten sein und ich Tomaten anbaue und mich gleichzeitig vielleicht auch mit dem Tomatenanbau, also mit der Tomatenindustrie, sage ich mal, beschäftige, komme ich ganz schnell zu Fragen, wie sind Arbeitsbedingungen von Menschen, die genau dort eben arbeiten, quasi in industriellem Maßstab Tomaten oder überhaupt Gemüse angebaut wird. Welche Wasserbedingungen, auch welche Veränderungen, was Grundwasserspiegel betrifft, sind damit einhergegangen in den letzten Jahren. So wird sozusagen aus meiner selber gezüchteten oder auf dem Balkon gezüchteten Tomate ein Wissen und vielleicht auch daraus folgend ein Handeln, was sich im europäischen oder aber eben auch in einem globalen Maßstab hintersteckt. Was ich noch sagen wollte, wenn wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen, dann sind wir in verschiedenen Zeiten unterwegs. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt hier und heute mit Nachhaltigkeit. Das heißt, wir sind in der Gegenwart. Das ist auch die Zeit, in der wir was tun können, handeln können. Wir tun das aber auf der Grundlage oder vielleicht auch, weil in der Vergangenheit Dinge vielleicht nicht passiert sind oder anders gehandelt wurde, sodass es eben Konsequenzen hatte für das, was wir jetzt vorfinden. Das heißt, die Vergangenheit kommt mit ins Spiel. Es gibt sowas wie so ein bisschen ein Erbe, was wir irgendwie kompensieren oder dem wir gegen ansteuern müssen. Und wir tun es immer mit dem Blick in die Zukunft. Das große Wort der Enkeltauglichkeit begleitet alles, was zum Thema Nachhaltigkeit gehört. Und das heißt, wir sind eigentlich gedanklich immer in drei verschiedenen Zeiten unterwegs, was auch anstrengend ist.
Ja, das glaube ich. Was du jetzt beschreibst als Komplexität der Nachhaltigkeit, ist einmal, dass ich diese drei Bereiche habe, die ich irgendwie miteinander aushandeln muss. Ne? Alles, was ökologisch nachhaltig ist, ist automatisch auch sozial oder ökonomisch nachhaltig. Das finde ich schon sportlich, immer irgendwie im Kopf in drei unterschiedlichen Zeiten zu sein, wenn ich Entscheidungen treffe oder wenn ich mir auch die Informationen besorge, um Entscheidungen zu treffen. Und dann auch noch an unterschiedlichen Orten, weil ich regional handle und international denke. Das zeigt eigentlich, an wie vielen unterschiedlichen Orten ich gleichzeitig bin, wenn ich über Nachhaltigkeit nachdenke. Ja. Aber ich glaube, es spielt auch noch was anderes eine Rolle, nämlich, dass wir gar nicht zu allen Fragen, die wir dann in diesen vielen Dimensionen betrachten, auch eine allgemeingültige Antwort haben.
Ja, bevor ich darauf komme, ganz kurz zurück. Du hast gesagt, es ist schon sportlich, in diesen drei Zeiten unterwegs zu sein. Ich würde sagen, wir haben keine Wahl, weil wir sind oft in Situationen, wo wir uns vielleicht selber in unserem Konsumverhalten, wo es vielleicht ein bisschen unkomfortabel wird, weil wir uns beschränken. Und wir beschränken uns ja, weil sagen vielleicht unsere Großeltern an der Stelle einen blinden Fleck hatten und damit unsere Kinder und Enkel eine lebenswerte Zukunft haben. Das heißt, es ist nicht eine freie Wahl oder eine Entscheidung, ich gucke jetzt auf alle drei Zeiten, sondern wir sind in diesem Dilemma oder das ist eben unsere Aufgabe. Und natürlich kann man vielleicht sagen, oh mein Gott, ich bade hier was aus, von dem ich sozusagen nie was haben werde, weil die Folgen meines Handelns im besten Fall für spätere Generationen irgendwie positiv und fruchtbar werden.
Das heißt aber letztendlich, ich muss es mir trotzdem immer irgendwie bewusst machen, auch wenn es quasi automatisch passiert in dem Moment, wo ich mich mit Nachhaltigkeit befasse, dass ich versuche, was auszubügeln, was früher passiert ist, jetzt handle und dabei meine Kinder, Enkelkinder im Blick habe. Fällt dir das immer leicht, ganz persönlich?
Nein, natürlich nicht. Klar.
Genau, aber kommen wir mal zurück zu meiner Frage. Was ich immer wieder mitbekomme, so in Medien, wenn darüber berichtet wird, naja, wir wissen ja noch gar nicht, ob es den Klimawandel wirklich gibt und wir wissen ja nicht, ob das wirkt und das sind alles Theorien. Letzte Woche wurde groß gefeiert, weil irgendwie das Worst-Case-Szenario für den Klimawandel als nicht mehr wahrscheinlich eingestuft wurde und direkt irgendwie so, ja, die WissenschaftlerInnen irren sich alle und das stimmt alles gar nicht mehr. So ist es ja dann doch nicht, oder? Also bloß, weil die WissenschaftlerInnen jetzt gesagt haben, dass dieses Worst-Case-Szenario vermutlich nicht mehr eintreten wird, ist es ja kein Grund, aufzuatmen und direkt zu behaupten, also dass es den ganzen Klimawandel und alles, was so mit Nachhaltigkeit gelöst werden soll, dann doch nicht gibt. Wie kommt man überhaupt als Bürgerinnen und Bürger dazu zu sagen, das gibt es nicht und das ist gar nicht irgendwie gesichert?
Das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist eigentlich ein wunderbares Beispiel für diese Spannungslinie zwischen Zustand und Prozess. Mhm. Na, da wird ein Zustand gefeiert, das hast du gerade beschrieben, und möglicherweise an der Stelle ausgeblendet, dass die Reise aber weitergeht und Nachhaltigkeit eben immer ein permanenter Prozess ist. Und vielleicht ist es aber auch ganz gut, zwischendrin mal durchzuatmen und zu sagen, hey, ne, wir haben sozusagen auch einen positiven Schritt. Wir haben eine Wirkung erzielt, die wir uns wünschen oder die wir wollen. Ich komme, um auf deine Frage zurückzukommen, noch mal so ein bisschen mehr vielleicht in, es ist gar nicht mal Theorie, aber ich habe beobachtet, dass es hilfreich ist, wenn wir mit komplexen Situationen konfrontiert sind, in der Lage zu sein, das so gut wie es geht irgendwie zu beschreiben und auch vielleicht ein bisschen auseinanderzuhalten. Und aus meiner Beobachtung ist es hilfreich, so ein bisschen, ich würde mal sagen, so ein Handwerkszeug, also auch so ein begriffliches Handwerkszeug zu haben, um komplexe Situationen beschreiben zu können, diese Komplexität von Nachhaltigkeit eben beispielsweise. Und so ein Handwerkszeug kann beispielsweise der Begriff von Unsicherheit sein. Wir haben es ganz oft mit unsicheren Situationen zu tun, wenn wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Unsichere Situationen oder Unsicherheit an sich ist gekennzeichnet durch fehlende Informationen. Also zum Beispiel, wenn eine Organisation oder eine Hochschule ein Emissionsschutzkonzept, ein Energiekonzept und eine Strategie dazu entwickeln möchte, ist es oft so, dass die Datenlage am Anfang ziemlich mies ist, weil man einfach wenig hat. Und die Unsicherheit ist sehr hoch. Und dann ist es eine Frage von Ressourcen, von Fleißarbeit und von Zeit dafür zu sorgen, dass sich möglichst die Datendichte erhöht und man weniger unsichere Bereiche hat, gut gesättigte Informationen hat. Eine andere Begriffskategorie und aber auch Phänomenkategorie in Nachhaltigkeit, in Komplexität, sind Widersprüche. Also wir haben im Feld von Nachhaltigkeit ganz oft, stoßen wir auf so Zielkonflikte oder auch so Dilemmasituationen. Zum Beispiel, ich will fair einkaufen, aber ich will auch günstig einkaufen. Oder aus Organisationssicht nochmal gesehen, wenn die Mensa ihren Speiseplan auf nachhaltig umstellen möchte, aber trotzdem natürlich den Auftrag hat, kostengünstige Versorgungsmöglichkeiten zu bieten, dann kann daraus ein Zielkonflikt entstehen, dann sind wir im Widerspruch, weil sich zwei Elemente einfach widersprechen. Um diese Reihe vielleicht abzuschließen, zwei weitere Kategorien würde ich gerne noch nennen. Das eine ist die Paradoxie. Haben wir immer, wenn wir es mit komplexen Situationen zu tun, befinden wir uns in Paradoxien. Das heißt, zwei Dinge widersprechen sich eigentlich, sind aber beide wahr und auch notwendig. Also es ist ein klassischer Fall von sowohl als auch Balance. Und wir haben das zum Beispiel, wenn wir Elektromobilität fördern, wissend, dass Batterieproduktion alles andere als ökologisch vertretbar ist.
Ja, genau.
Und dann sind wir bei anderen Brückentechnologien auch. Jede Brückentechnologie ist eigentlich eine Paradoxie in sich. Und das Letzte ist eine Lieblingskategorie eigentlich, die Mehrdeutigkeit, die berühmte Ambiguität. Nämlich dort, wo, auch wenn ich mehr Informationen zusammensammle, es nicht klarer, nicht eindeutiger wird, weil eigentlich die Situation die ist, je mehr ich weiß, umso mehr Deutungsmöglichkeiten gibt es.
Das merke ich auch in ganz vielen Fällen, wenn ich versuche, eine Entscheidung zu treffen, dann fällt mir noch hier was ein und da was ein und dann denke ich, ja, da habe ich keine Daten, da habe ich keine Informationen und am Ende stehe ich da und habe überhaupt gar keine Lust, irgendeine Entscheidung zu treffen. Beziehungsweise, was heißt keine Lust? Ich kann gar keine Entscheidung mehr treffen, weil ich es nicht einmal mehr schaffe, die Fakten, die ich habe, zu überblicken und gleichzeitig auch zu wissen, bin ich jetzt vollständig, fehlt mir noch was? Ich persönlich arbeite Fragen immer total gerne linear ab. Das habe ich gelernt. Ich stelle mir eine Hauptfrage, sortiere dazu, welche Fragen ich mir noch beantworten möchte und fange oben an und höre unten auf. Ganz, ganz einfach sortiert, strukturiert, hierarchisch aufgebaut. Wenn ich jetzt aber das Ganze mir so durch den Kopf gehen lasse, was du erzählt hast, ne, wir haben Unsicherheit, wir haben Widersprüche, wir haben drei verschiedene Bereiche, also Ökologie, Ökonomie und ja Gesellschaft, Soziales, den Menschen damit drin und über diese Zeitunterschiede und Ortsunterschiede will ich jetzt nochmal gar nicht reden, aber das ist komplex, das ist nicht mehr hierarchisch oder linear abzuarbeiten. Gibt es da irgendwas, was mir hilft, da doch strukturiert irgendwie vorzugehen und für mich Antworten zu finden? Ich fühle mich gerade nicht in der Lage, Antworten auf Fragen zu finden, weil ich denke so, hui, da steckt ganz schön viel dahinter.
Gibt es nämlich dort, wo Komplexität beforscht wird und natürlich auch immer mit dem Blick auf Praxis nach brauchbaren Modellen ausgearbeitet, ist natürlich eine ganze Menge entwickelt worden. Und es gibt beispielsweise ein Modell, was unter Situationen, so wie du sie gerade beschrieben hast, ne, ich brauche das strukturiert, ich brauche da eine Oberfrage und daraus abgeleitete Unterfragen. Das ist ja eigentlich eine klare Situation, wo es am Ende vielleicht sogar eine eindeutige Zuordnung von zwischen Ursache und Wirkung gibt. Und was man nach festen Regeln erstmal organisieren kann, wie zum Beispiel Mülltrennung. Das ist aber nur eine Kategorie, ne? Du ahnst es, sonst hättest du das gerade nicht so beschrieben. Und eine andere Kategorie ist die in diesem Knefin-Modell als kompliziert bezeichnet wird. Nämlich immer dort, wo es zwar richtige Lösungen gibt, aber wirklich Expertenwissen braucht. Da sind wir noch nicht bei Komplexität, aber wir sind bei spezialisiertem Wissen, was ein Mensch aus sich heraus nicht leisten kann, wo ich mich selber überfordere, wenn ich die optimale Heizkurve für das Bürogebäude berechnen will. Das gebe ich ab an meinen Experten. Dann gibt es komplexe Situationen, Konstellationen.
Ja, die habe ich so grob verstanden nach den letzten 15, 20 Minuten.
Okay.
Also zumindest Haken theoretisch.
Wie man die bearbeitet, darauf kommen wir gleich.
Ja, genau. Ich habe verstanden, wie sie entstehen oder wie sie beschrieben werden können. Aber was mache ich jetzt damit?
Genau. Aber der Vollständigkeit halber, im Knöffelmodell gibt es noch eine vierte Kategorie und das ist das Chaos. Auch das passiert in Notfällen, wenn irgendein Versorgungssystem ausfällt, dann sind wir im Stadium der Havarie, der chaotischen Zustände, die andere Handlungsweisen erfordern. in Komplexität, und dazu gibt es ergänzend zum Knöpfchenmodell die sogenannte Stacey-Matrix, und die stellt zwei relevante Fragen, nämlich, oder empfiehlt zwei Fragen zu stellen, nämlich die eine: Wie sieht eigentlich unser Wissen aus über die Situation, also zum Beispiel über so einen komplexen Sachverhalt, und wie einig sind wir uns über die Beschreibung der Situation oder dessen, worum das Problem eigentlich drumherum angesiedelt ist? Wenn beides hoch ist, also viel Wissen, hohe Einigkeit, kannst du loslegen und deine Hauptfrage und deine Unterfragen stellen, ja, und das Ganze sortieren. Wenn beides eher niedrig ist, ist noch nicht so viel Wissen da, wenig Wissen und wenig Einigkeit, dann, und das ist das Gute, glaube ich, was man echt immer im Kopf behalten sollte: Du bist ja nicht allein, ne? Und ich auch nicht. Und dann geht es darum, in den Dialog zu kommen und einfach zu reden und sich auszutauschen.
Und ist es die schlimmste Situation, wenn ich eigentlich viel gesichertes Wissen habe und trotzdem keine Einigkeit? Also, woran ich jetzt gerade denken musste, als du das erläutert hast, ist, wir diskutieren ja im Jahr 2026 immer noch darüber, ob es den menschengemachten Klimawandel gibt. Die Wissenschaft ist sich da einig. Je mehr andere Menschen wir da einbeziehen, umso geringer wird die Einigkeit, habe ich den Eindruck. Oder ist das nur ein Eindruck?
Ich glaube, hier greift was anderes, weil möglicherweise, das ist vielleicht die fatalste Situation.
Genau, das meinte ich damit.
Wenn wir wieder besseren Wissens trotzdem nicht in die Handlung kommen.
Ja, gut, dann weiß ich es wenigstens, ne, dass ich, also dann habe ich mithilfe dieser zwei Fragen rausgefunden, dass ich jetzt gerade in einer Situation bin, wo ich natürlich auf der Seite des Wissens eine ganze Menge habe und trotzdem es schwierig wird, in eine wirksame Handlung zu kommen, weil vielleicht die Menschen nicht mitmachen. Aber dann weiß ich es wenigstens und habe es für mich einmal auf dem Schirm. Und wenn ich weiß, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, dann gucke ich vielleicht an der Stelle auch gar nicht so auf die Informationsseite, sondern auf die Menschenseite und überlege mir was, wie ich die Menschen mitnehmen kann. Würde ich jetzt also gar nicht als Analysetool an der Stelle, sondern einfach, dass ich nochmal den Spotlight gesetzt habe auf das Thema, was eher mein Thema ist als die Inhalte.
Und, oder könnte man auch sagen, aber sage ich nicht, wir haben ja so eine Dreigliederung von Denken, Fühlen, Handeln. Und viel Wissen heißt ja erstmal viel im Denken, im Kognitiven zu sein. Und wir hatten ja auch schon mal festgestellt, Nachhaltigkeit hat auch viel mit gesundem Menschenverstand zu tun. Und an der Stelle, und deswegen ist es eigentlich doch wirklich ein Und, wir haben viel Wissen, wir sind uns uneinig und wir machen kleine Schritte. Und das ist möglicherweise eine Konsequenz daraus. Das heißt nicht unbedingt, dass jeder für sich allein etwas umsetzen muss. Wir könnten uns auch zusammentun, du und ich, und wir starten gemeinsam etwas. Mhm. Ein Podcast zum Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel. Aber das machen wir ja nicht. Und kommt so in Aktion und fangen an, einfach im Kleinen was zu bewegen.
Genau, dann was nicht passieren darf, ist, dass ich in irgendwie so eine Schockstarre komme und gar nichts mehr mache. Ne? So, das ist so, zuerst war ich... Ich zähle es jetzt nicht mehr alles auf, was es komplex macht, aber da denke ich so, oh Gott, das kann ich gar nicht alles überblicken, das kann ich auch mit einem Gehirn gar nicht alles analysieren. Wie soll ich damit jetzt umgehen? Was mache ich denn? Also ehe ich was falsch mache, mache ich lieber gar nichts?
Nein. Weil im falsch richtig bist du ja wieder in diesem Zustandsmodus und nicht im Prozess. Und wir brauchen einfach einen Prozess. Auch ein Lernprozess. Und das schlägt an der Stelle sicher zu Buche, das kostet natürlich schon auch Energie. Also alles, was uns rausbringt aus unserem Komfortbereich, was in Richtung, ich ändere mal mein Verhalten, kostet uns Energie.
Mhm. Ja, ich sehe mich gerade an der Kasse stehen im Supermarkt, um die Entscheidung zu treffen, kaufe ich jetzt die Plastiktüte oder den 100. Jutebeutel, der zwar scheinbar nachhaltiger ist, aber eben der 100., den ich dann aus Nachhaltigkeitsgründen mittlerweile zu Hause habe. Gibt es irgendwas, wie ich da eine schnelle, gute Entscheidung treffen kann?
Also es ist nichts, was nicht Energie kostet. Aber es gibt es. Es gibt so kleine Mikro-Moves, die nach einer ganz einfachen Regel funktionieren, nämlich wenn dann. Also immer wenn ich euch hier in der Hube suche, nehme ich die Treppe statt den Fahrstuhl. Es kostet Energie.
In dem Falle auf jeden Fall. Wir sitzen im 6. Stock. Also das kostet viel Energie. Genau, da verstehe ich, was du meinst. Weil ich habe das kürzlich in Social Media gesehen und ich fand diese, es wird auch Tiny Habits genannt, ne? Fand ich so niedlich, weil da war, hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Aber da war dieses Beispiel, immer wenn deine Kinder Mama rufen, machst du erstmal eine Kniebeuge, bevor du losgehst. Je nach Tagesform und Tagesstimmung des beziehungsweise der Kinder kann man da in einer Stunde schon mal ein ganzes Workout zusammenkriegen mit Immer dann, wenn einer Mama ruft, dann machst du das. Aber das kann eben auch bei Nachhaltigkeitsthemen funktionieren, ja, dass ich gar nicht erst ins Nachdenken komme, sondern einfach immer, wenn das und das passiert, also immer, wenn du zu uns kommst, dann nimmst du die Treppe.
Ja.
Und dann denkst du gar nicht drüber nach. Dann verschwendest du keine Energie fürs Nachdenken.
Genau. Und Habit beschreibt eigentlich den Zielzustand dann schon, ne? Also ich verschiebe meine Komfortzone, ich richte eine andere Handlungsregel ein. Und wenn ich es wirklich umsetze, ohne darüber nachzudenken, dann habe ich eine andere Gewohnheit. Mhm. Dann habe ich ein Tiny Habit umgesetzt, genau.
Genau. Und jetzt zum Abschluss würde ich gern von dir wissen, wie du die Komplexität der Nachhaltigkeit regelmäßig austrickst.
Oha.
Ich habe 5 Fragen vorbereitet, um mal zu gucken, wieso deine persönlichen Default-Einstellungen bei Routinen sind, um A, unseren ZuhörerInnen so ein paar Inspirationen mit auf den Weg zu geben, was sie mal ausprobieren können mit dieser Wenn-Dann-Logik und auch einfach mal rauszufinden, wie es so bei dir verortet ist mittlerweile.
Aussieht, okay.
Genau.
Ja, dann mal los.
Wenn ich Obst und Gemüse einkaufen gehe, dann?
Dann kaufe ich Obst und Gemüse und kein Plastik.
Wenn ich Urlaub buche, dann?
Dann gucke ich, wie ich mich da irgendwie auch nützlich machen kann.
Wenn ich ein neues Kleidungsstück brauche, dann?
Gucke ich immer Secondhand, weil das viel spannender ist.
Wenn ich für meinen neuen Podcast Sticker als Werbung drucken lassen möchte, dann?
Will ich mindestens den blauen Engel dabei haben.
Und wenn ich weniger als 2 Kilometer Weg vor mir habe, dann?
Gehe ich rückwärts. Nice.
Nein, jetzt im Ernst. Dann gehst du zu Fuß.
Natürlich.
2 Kilometer. Respekt. Genau, damit sind wir auch schon am Ende unserer 2. Folge zum Thema Komplexität. Wir wollten euch zeigen, dass Nachhaltigkeit und vor allem die konkrete Umsetzung durchaus sehr komplex sein können, viele Entscheidungen erfordern und Konflikte mit sich bringen. Der Erfolg von nachhaltiger Transformation ist daher kein Gut oder Schlecht, sondern es sind viele kleine Schritte, Stolperer, bei denen wir manchmal auf Sicht fahren müssen, manchmal sogar ganz unsicher sind, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind, aber fast nie schwarz-weiß wissen, was richtig und was falsch ist. Gleichzeitig haben wir für euch für den Alltag aber auch 1-2 kleine Strategien besprochen, die zumindest die eine oder andere scheinbar komplexe Entscheidung leichter machen können. Wenn ihr Fragen habt, die ihr euch schon immer zum Thema Nachhaltigkeit gestellt habt, schreibt sie uns unter hoou@haw-hamburg.de. Schaut auch in unser Lernangebot zum Thema Komplexität. Der Link ist in den Shownotes. Dort findet ihr alles, was wir heute besprochen haben und noch viel mehr. Nachdem wir zum Schluss festgestellt haben, dass trotz komplexer Faktenlagen Veränderungen auch mit kleinen und einfachen Schritten beginnen können, schauen wir in der nächsten Folge darauf, wie wir diese kleinen individuellen Schritte, neudeutsch, skalieren können, um in Gemeinschaften, Organisationen, Unternehmen und der Gesellschaft gesamt eine Kultur der Nachhaltigkeit fördern zu können. Danke, Claudia, dass du heute wieder dabei gewesen bist und uns so tolle Einblicke gegeben hast. Bis zum nächsten Mal im Podcast Zumutung Kurswechsel.
Danke, Ellen. Unbedingt bis zum nächsten Mal.
Auf jeden Fall.